What Goes On, der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl. Herzlich willkommen bei What Goes On, dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. Heute geht es um Geld, Gesetze und um die Frage, was müssen Unternehmen jetzt wissen, damit sie in Sachen E-Mobilität nicht abgehängt werden. Es geht um Förderungen, um rechtliche Weichenstellungen und auch um politische Ziele, die längst nicht mehr nur Zukunftsmusik sind. Welche E-Mobilitätsforderungen zahlen sich tatsächlich aus und wie verändert sich der Rahmen für die betriebliche Mobilität bis 2030? Meine heutige Gesprächspartnerin ist Katharina Seper. Sie ist Referentin im Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur und sie ist die Expertin, die heute die Antworten auf meine Fragen haben wird. Herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Danke, freut mich auch.
Die Elektromobilität war ja für Unternehmen lange optional, so quasi ein Kann-Thema. Inzwischen ist sie ein absolutes Must-Have, und zwar aus ökologischer, aber auch aus politischer Sicht. Worauf stützt sich denn diese Notwendigkeit?
Ja, also ich meine, im Allgemeinen die Elektromobilität, ich meine einerseits, man hat als Unternehmen das Ziel, die Klimaneutralität voranzutreiben mit der Klimastrategien oder den Nachhaltigkeitsstrategien. Da ist der Verkehr schon ein sehr großer Hebel, einfach den man als Unternehmen umsetzen kann oder den man als Hebel nutzen kann. Und gleichzeitig ist ja auch von einerseits den Partnern des jeweiligen Unternehmens, aber auch den Kunden und Kundinnen schon zu einem gewissen Grad auch gewünscht, dass das Unternehmen eben eine gute Nachhaltigkeitsstrategie hat und hier auch die Stellschrauben nutzt, die man nutzen kann, sage ich einmal. Und da ist die Mobilität natürlich eine große Möglichkeit, die man hier nutzen sollte.
Würdest du sagen, es ist gar nicht mehr ein zukunftsweisendes Thema, sondern einfach notwendig, den Umstieg jetzt anzugehen?
Ja, das würde ich eigentlich schon so sagen. Generell in der Branche tut sich in den letzten Jahren schon sehr viel und diese Geschwindigkeit wird auch in den nächsten Jahren weiter bleiben bzw. auch schneller werden. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein guter Schachzug, umzustellen auf E-Mobilität. Wenn man das noch nicht gemacht hat, dann gibt es auch jetzt einfach gute Möglichkeiten, auch Fördermöglichkeiten, das haben wir eh schon kurz angesprochen, die man eigentlich nicht verstreichen lassen sollte. Und genau, also es gibt eine Chance, die es jetzt zu nutzen gilt.
Auf das werden wir auch in Kürze noch näher eingehen. Ich würde ganz gerne noch kurz die Erwartungshaltung an die Betriebe besprechen, nämlich welche Erwartungshaltung gibt es vor allem auch in der öffentlichen Wirksamkeit?
Die Erwartungshaltung ist da, dass die Unternehmen hier ihren Spielzug jetzt starten, weil die Rahmenbedingungen, die Politik bemüht sich hier, das gut zu gestalten und gleichzeitig auch mit den Förderungen, die eben angeboten werden. Ja, die Rahmenbedingungen sind da. Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen Carrots and Sticks, so was ist eine Unterstützungsmaßnahme und was ist eine limitierende Maßnahme, und wir sind jetzt bei den Unterstützungsmaßnahmen. Also es passiert viel, auch in den nächsten Jahren, ich sage mal bis 2030. Die politischen Rahmenbedingungen werden sich ändern, werden vielleicht auch strenger, werden vielleicht auch sich noch mehr auf die Umstellung der E-Mobilität fokussieren. Und da eben mit dieser Kombination von einerseits den politischen Rahmenbedingungen, den Förderungen, es kann hier schon sein, dass auch hier nochmal nachgeschraubt wird und strengere Regeln kommen. Ich sage mal, auch ordnungspolitische Maßnahmen, wie zum Beispiel die Zufahrt zu gewissen Bereichen, ich sage mal jetzt so Stadtzentren, dass die nur noch emissionsfreien Verkehr zulassen. Also das sind schon viele Ideen in der Pipeline und das kann auch in den nächsten Jahren kommen. Also sprich, das Interesse ist da und da wird sich auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall mehr in diese Richtung bewegen.
Da gibt es einige Initiativen, nicht zuletzt aufgrund dessen, dass ja Österreich auch ein großes und klares Emissionsreduktionsziel verfolgt, nämlich bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um sage und schreibe 48% gegenüber dem Jahr 2005 gesenkt werden. Da ist besonders im Verkehrssektor der Handlungsdruck ein sehr großer. Welche Rolle spielt dabei innerhalb des Verkehrssektors die E-Mobilität? Ist da der Hebel so groß?
Also schnelle Antwort, ja. Wenn man sich ja diese gesamten Entwicklungen von den Emissionen in Österreich anschaut, nach den einzelnen Sektoren, da gibt es einen super Bericht vom Umweltbundesamt, da kann man rauslesen, dass der Verkehrssektor im Vergleich zu vielen anderen Sektoren eigentlich im Vergleich zu 1990 am größten gestiegen ist. Also sprich, In den anderen Sektoren sind die Emissionen zwar auch natürlich ein großer Brocken, aber einfach diese Steigung, dieser Vergleich, da ist der Verkehrssektor um vieles größer und ich glaube fast um über 50% größer als wie damals. Und das hängt natürlich ganz stark mit der E-Mobilität zusammen. Ich sage mal, man kann den Verbrennungsmotor nur bis zu einem gewissen Grad verbessern und effizienter gestalten. Im Endeffekt ist es ein Verbrennungsmotor, der Diesel oder Benzin etc. verbrennt. Ja, der Hebel ist natürlich hier ganz klar auf der E-Mobilität. Ich meine, es ist dann, ich glaube, zu einem gewissen Grad auch noch so von wegen die Frage, die Verlagerung auf die Schiene für Güterverkehr etc. Aber im Allgemeinen, viele Unternehmen sind ja auch einfach, ich sag mal, kleinere Unternehmen, die innerhalb der Stadt Lieferdienste machen oder zum Beispiel Montageunternehmen etc. Also wenn man sich innerhalb der Stadt bewegt, ist natürlich die Lagerung auf die Schiene jetzt keine Option. Da ist die E-Mobilität ein ganz klarer Fokus von diesen Unternehmen, um die Mobilitätswende umzusetzen.
Und sogar wenn wir auf die Schiene verlagern, gerade beim Güterverkehr, muss man sagen, die Last Mile, die besteht immer und auch da wird die E-Mobilität sicher noch breiter werden. Was erwartet denn die Politik von den Unternehmen? Welche Maßnahmen wirken da aus Sicht des Bundesministeriums tatsächlich am stärksten?
Ja, also wir haben ja jetzt sehr viele Fördermaßnahmen, aber ich glaube, zum Beispiel eine Sache, die sehr zentral ist, sind die CO2-Flotten, also die Emissionsziele der EU. Da geht es darum, dass die Hersteller der Fahrzeuge in 5 Jahresschritten die Emissionen ihrer hergestellten Fahrzeuge reduzieren müssen. Und das ist natürlich schon ein sehr großer Hebel, die produzierenden Unternehmen haben. Dadurch kommen natürlich viel mehr Autos auf den Markt, viele neue Modelle zu attraktiveren Preisen etc. Da macht es schon Sinn, als Unternehmen hier auch zuzuschlagen, sage ich einmal, weil ihr einfach viel geboten wird. Also das ist eben diese Konstellation mit der EU, mit diesen Flottenzielen. Da haben die Unternehmen auf jeden Fall große Chancen und wir erwarten uns natürlich auch, dass sie das in ihre Klimaneutralitätsstrategie, diesen Hebel nutzen.
Es ist also nicht nur noch ökologisch von Relevanz, sondern wird auch ökonomisch immer besser.
Ja, das natürlich auch.
Die Förderlandschaft, die Förderungen hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wir kommen endlich zu dem Punkt. Also wie steht es denn da wirklich um die Förderlandschaft derzeit in Sachen E-Mobilität? Das ist ja alles sehr komplex. Jedoch da, wo Komplexität vorherrscht, liegen auch oft ganz, ganz viele Chancen irgendwo drinnen. Welche Unterstützungen gibt es denn da aktuell für die Unternehmen, zum Beispiel hinsichtlich E-Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur oder diverse innovative Mobilitätskonzepte?
Mhm. Ganz allgemein gibt es hier ja die neue Plattform, die heißt eMove Austria. Das ist vielleicht den einen oder anderen schon ein Begriff. In dieser Plattform, das ist jetzt so diese Gesamtstrategie vom Bund für die E-Mobilität. Und da gibt es im Allgemeinen 4 Säulen. Das ist einerseits die Säule E-Charge, E-Ride, E-Bus und E-Truck. Und innerhalb dieser Säulen gibt es jetzt eben eine Zusammenfassung der politischen Maßnahmen, ordnungspolitischen Maßnahmen. Dann aber auch die einzelnen Förderungen, die innerhalb dieser Säulen sind. Und da ist eben, also genau, diese vier Säulen mit diesen 4 Fokuspunkten, die sich auf die eigene, den Anwendungsbereich, sage ich mal, in der Mobilität beziehen. Und da ist zum Beispiel bei eCharge, das ist natürlich die Ladeinfrastruktur, da gibt es das Förderprogramm LADIN. Das ist vielleicht auch schon ein Begriff dem einen oder anderen. Hier geht es hauptsächlich um die Förderung der Ladeinfrastruktur in unterversorgten Gebieten. Und es ist auch geplant, diese Förderung jetzt nächstes Jahr ein bisschen auszuweiten mit neuen Fokuspunkten auf andere Anwendungsfälle, wie zum Beispiel Terminals mit dem Knotenpunkt zwischen Schiene und Straße oder auch im Wohnbau. Also es gibt hier einfach verschiedene Lade-Use-Cases, die wir hier auch nutzen wollen und da überlegen wir gerade, was der nächste Fokus sein wird. Dann gibt es eben einerseits auch E-Ride, dass dieses Programm oder diese Säule hat das Programm E-Mobilitätsoffensive drinnen. Da drinnen gibt es einerseits die Fördermöglichkeit wieder für Betriebe, aber auch für Private. Bei den Betrieben kann man hier einzelne Ladeinfrastrukturmaßnahmen fördern lassen, so zum Beispiel am Depot, aber auch aber dann eben natürlich auch im öffentlichen Bereich. Und genauso auch bei den Privaten, das dann natürlich auch im privaten Bereich, eh klar. Und Fahrzeuge werden hier auch gefördert, und zwar die einspurigen Fahrzeuge, also das heißt die E-Mopeds und die E-Motorräder. Und dann gibt es auch noch E-Bus, hier ist dann E-BIN drinnen, das ist die Busförderungsmaßnahme, da wird einerseits die Fahrzeuge, aber andererseits auch die Infrastruktur gefördert. Und dann auch noch E-Truck, da ist E-NIN drinnen, die Nutzfahrzeugförderung. Das funktioniert gleich wie bei den Bussen, also die Fahrzeuge und auch die Infrastruktur wird gefördert. Und für all diese Programme haben wir eben jetzt schon die Förderungen in diesem Jahr teilweise geöffnet, teilweise sind sie geplant zu öffnen, aber auch schon für nächstes Jahr sind sie eben schon fixiert, dass sie kommen werden. Also sprich, das ist auch von unserer Seite, vom Bund, vom BMIMI, freuen wir uns natürlich hier auch diese Sicherheit bieten zu können, dass das im nächsten Jahr kommen wird, das ist alles schon budgetiert, das ist alles geplant. Also diese ganzen Förderungen, die ich jetzt hier angesprochen habe, werden auch im nächsten Jahr wiederkommen und sind wieder verlässlich da für die Unternehmen zum Einreichen bei den Förderungen.
Das gibt auch Investitionssicherheit für die Unternehmen, das genau, ist gut, wichtig genau. Und richtig.
Und Planungssicherheit richtig. Etc., also das kommt alles dazu.
Also es gibt jede Menge Förderungen, die hast du auch gerade bestens aufgelistet und geschildert, worum es da geht. Wie funktioniert jetzt die Antragstellung für diese Förderungen und woran scheitert es dann in der Antragstellung ganz oft?
Also die Förderungen werden einerseits von der KPC oder von der FFG abgewickelt. Es gibt hier... Also ich glaube, eine Sache, über die man sich bewusst sein sollte, es gibt verschiedene rechtliche Grundlagen für eine Förderung, das den Unterschied macht, ob man eine Förderung einreicht, bevor man überhaupt eine Investition tätigt oder nachdem man die Investition schon getätigt hat. Und da ist natürlich immer wichtig zu wissen, in welcher Förderschiene bewege ich mich hier. Das muss natürlich, also da ist das sehr wichtig fürs Unternehmen zu wissen, ob man eben vor oder nach der Investition einreichen soll. Und was von der FFG zum Beispiel oder generell auch die KPC, beide bieten das immer an, ein Fördergespräch, also eine Beratung für den Fördernehmer, die Fördernehmerin. Und ich glaube, das anzunehmen, das ist schon das hilft schon sehr, wenn man das angenommen hat, um dann auch eine bessere Chance, eine Förderung zu haben. Weil vor allem bei den großen Projekten, eben bei den Bussen und Nutzfahrzeugen, bei Ladin, das sind alles wettbewerbliche Verfahren. Sprich, man kriegt nicht automatisch eine Förderpauschale zugeschrieben, man ist im Wettbewerb mit anderen Projekten. Und wenn man sich hier eben beraten lässt bei der Förderstelle, dann hat man einfach bessere Chancen. Dann weiß man, hey, okay, da bei dem Dokument, da ist noch eine bessere Ausführung notwendig, da fehlt noch ein Bereich. Also die sagen Ihnen auch die einzelnen Kniffe, die man vielleicht selbst nicht so, oder die man vielleicht einfach selbst noch nicht kennt, etc. Genau.
Das ist mal klar,
also
ein Vorteil.
Das ist wichtig.
Ja,
das
also
ist
unbedingt
auf jeden Fall gut
Gespräch
zu machen.
Ja, genau. Es gibt es nicht umsonst, dass das angeboten wird. Sehr fein. Wenn wir mal auf den Schwerlastverkehr eingehen, die Elektrifizierung im Schwerlastverkehr steht und fällt ja vor allem mit der Infrastruktur. Wie steht es da derzeit um Österreichs Autobahnen? Sind die gut genug ausgestattet?
Ja, good point. Also wir arbeiten hier ja generell sehr eng mit der ASFINAG zusammen, also BMIMI ASFINAG natürlich. Und es gibt zurzeit Konzessionsausschreibungen von der ASFINAG. Das heißt, auf dem gesamten Autobahnnetz in Österreich soll die Infrastruktur ausgebaut werden. Und um eben das schaffen zu können, gibt es einerseits die Rastplätze und die Raststationen. Da gibt es einen Unterschied von wegen, ob der Betreiber ASFINAG oder dann von den Mineralölbetrieben ist. Und die ASFINAG-Standplätze, die werden jetzt ausgebaut mit Ladeinfrastruktur. Also das sind die Rastplätze, wo die LKWs auch über Nacht dann oft parken. Und da ist natürlich wichtig, dass die über Nacht eine Ladeinfrastruktur haben. Und jetzt über diese Konzessionsausschreibungen, die jetzt gerade gestartet, also sie sind noch im Laufen, die Ausschreibung ist noch offen. Hier wird dann eben das Netz von der ASFINAG sozusagen Stück für Stück ausgebaut und weiter gesichert. Das sind jetzt die ersten Runden. Es kommt auch in den nächsten Jahren natürlich noch weitere, wo ich natürlich auch jeden hier einlade, sich auch bei den Konzessionsausschreibungen hier zu bewerben. Hintergrund dazu ist einfach, es gibt einerseits auch die A4, das ist die Alternative Fuels and Infrastructure Regulation, also von der EU. Die gibt gewisse Ziele vor, dass man auf der Autobahn, also am Autobahnnetz, einerseits ein Distanzziel für die Ladeinfrastruktur hat, aber dann auch gleichzeitig qualitative und quantitative Ziele, zum Beispiel Nutzerfreundlichkeit oder wie viel Kilowatt oder auch Megawatt habe ich hier zur Verfügung auf diesem Ladepunkt, etc. etc.
Wenn wir da jetzt aber uns ansehen, wie viele Bewegungen es im Schwerlastverkehr tatsächlich mit E-LKWs zu zählen gibt, zahlt sich dann diese Investition bei der ASFINAG im Land Österreich überhaupt aus?
Sicher. Also das wird sich auf jeden Fall auszahlen. Ich meine, von dem Bestand, also ich sag mal von den LKWs, die jetzt auf der Straße sind, da sind wir jetzt im Bestand noch nicht über den 10% oder noch nicht über den 5%. Also da haben wir natürlich noch etwas nach Luft nach oben. Aber mit den ganzen Förderprogrammen, da kommen sehr viele LKWs auf die Straßen. Also wir haben das ja alles schon in der Pipeline und wissen ja die ganzen Projekte, die kommen. Das wird in den nächsten Jahren auch einfach schneller sein. Sprich, über die Jahre hin wird sich der gesamte Verkehr auf die E-Mobilität verlagern. Das ist natürlich schon, also das macht natürlich auch Sinn von der ASFINAG, hier schon im Vorhinein in die Infrastruktur zu investieren, um diese Standorte dann auch schon bereit zu haben, wenn dann die gesamten Flotten kommen und die Menge an E-LKWs dann auf den Straßen rollen. Genau.
Das heißt, die ASFINAG schreitet voran, damit die Unternehmen auch nachziehen. Genau. Viele Unternehmen haben ja ihre Unternehmensflotten schon umgestellt auf die E-Mobilität, andere noch gar nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Was unterscheidet denn da erfahrungsgemäß oder aus deiner Perspektive erfolgreiche Projekte von jenen, die in Stocken geraten? Gibt es da ein paar Best Practices, die du nennen kannst?
Also es ist natürlich, ich glaube, es gibt da ganz viele Ansätze und ganz viele Arten von Unternehmen. Also sprich, wir haben natürlich jetzt einerseits riesen Logistikerunternehmen, aber dann auch so Einzelbetriebe, ich sag mal ein Installateur, ein Elektriker, ein Bäcker vor Ort etc. Das ist natürlich, ich glaube, es ist immer gut, das Gesamtkonzept zu sehen, sich darauf zu fokussieren, okay, man hat jetzt einerseits die Anschaffungskosten von dem Fahrzeug, aber langfristig habe ich ja trotzdem die Instandhaltungskosten und die ganzen Betriebskosten dieses Fahrzeugs. Und ich glaube, wo manche dann ein bisschen stocken, ist so, okay, ich habe jetzt diese Anschaffungskosten, die teilweise, also die einfach höher sind als bei den Verbrennerfahrzeugen. Und ich glaube, wenn man das sich im Gesamten anschaut mit, okay, wie viel zahle ich nachher für das Laden etc., das muss man schon noch mit einkalkulieren. Und ich glaube, da stocken einige dieser Unternehmen, dass sie sich bei dieser ersten Stufe mal aufhalten. Und ich glaube, was dann auch noch eine Frage ist, so von wegen, ich glaube, die Verfügbarkeit der Fahrzeuge war immer ein Fragezeichen von vielen Unternehmen, was sie dann auch teilweise aufgehalten hat. Und da bietet der Markt schon, also jedes Jahr einfach mehr und mehr Modelle. Also diese Schwierigkeit löst sich auch ein bisschen von selbst, weil einfach der Markt neue Sachen anbietet. Und ich glaube, das war früher auf jeden Fall ein Knackpunkt für viele. Genau, also es gibt ja dann auch zum Beispiel also elektrische Müllsammelfahrzeuge zum Beispiel oder elektrische Kühl-LKWs. Das sind natürlich ganz spannende Anwendungsfälle und viele von denen sind dann eigentlich überrascht, wie gut die Umstellung funktioniert oder wie gut einfach die Reichweite dann trotzdem also ist und mit diesen ganzen Fragen, die sie im Vorhinein gehabt haben. Oder zum Beispiel auch bei den Bussen. Da ist ja auch ein bisschen die Frage mit Heizung, mit zum Beispiel der Geologie, also geht es bergauf, bergab. Und es haben ja einige Bundesländer in Österreich ja schon wirklich sehr viel von ihren Busflotten umgestellt. Und ich sage jetzt zum Beispiel in den alpinen Regionen, da gibt es einfach super Erfahrungswerte. Die haben natürlich auch die Fragestellung gehabt, okay, wie geht das mit der Kälte, mit dem bergab, bergauf fahren? Und die hatten super Ergebnisse mit der Rekuperation auch, um die Batterie, sage ich mal, während des Fahrens eben wieder aufladen zu können. Und dann sind sie eigentlich super über den Tag gekommen. Also das ist auf jeden Fall ein guter Erfolg, den wir gesehen haben hier.
Es gibt also schon einige nennenswerte Best-Practice-Beispiele. Ja, danke dafür. Zum Abschluss unserer Episode darf ich dir noch eine sehr persönliche Frage stellen. Und zwar, was bedeutet es für dich aus eigener Kraft, die Energie- und Mobilitätswende voranzutreiben?
Ja, also bei mir, ich habe ja meinen Hintergrund in internationaler Klima- und Energiepolitik. Sprich, bei mir ist das schon sehr der Fokus auf diese Klimafrage, auf Klimawandelfrage, CO2-Einsparung etc. Und für mich ist das immer so, okay, natürlich, man hat immer wieder anstrengende Tage, stressige Wochen etc. Ich halte mir das immer so vor, okay, wir arbeiten an der Dekarbonisierung vom Verkehr, wir arbeiten an der Klimaneutralität 2040. Und das finde ich selbst einfach total motivierend. Und einer meiner Lieblingsbereiche, sage ich jetzt auch, ist dann, wenn jedes Monat die neuen Bestandszahlen oder die neuen Zulassungszahlen veröffentlicht werden und dann, wo man eben sieht, so okay, dieses Monat wurden so und so viel zugelassen, wir haben die Marke überschritten, das Bundesland hat so viel aufgeholt etc. Also das ist für mich einer der kleinen Favorites in meinem Arbeitsalltag. Da auch die Daten zu sehen und wie das eben wirklich umgesetzt wird und wie das auch angenommen wird. Und gleichzeitig ist es auch total schön zu hören von den einzelnen Unternehmen, die dann eben von den einzelnen Umsetzungen in der Förderung erzählen können, auch wenn ich auf Events bin etc. Das nehme ich auch immer sehr gerne an, von den einzelnen Geschichten hier zu hören und von diesen Projekten. Also das ist für mich ein schöner Motivationspunkt neben diesem Gesamtfokus eben auf die Klimaneutralität, was einfach das gesamte Image dahinter ist, also in der Mobilitätswende.
Am Weg zur Klimaneutralität 2040. Genau. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Katharina.
Ja, danke schön.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elektromobilität für Unternehmen schon lange kein Ob mehr ist, sondern die Frage ist eher, wie? Wir haben tolle rechtliche Rahmenbedingungen, es gibt Förderprogramme, es gibt grandiose politische Zielsetzungen. Am Ende des Tages liegt es aber an den Unternehmen selbst, in die Umsetzung zu kommen. Mit dem richtigen Wissen, guter Planung und wir haben es heute auch mehrfach gehört, mit dem Blick auf das große Ganze fällt die Umsetzung ein wenig leichter und zwischen all den Regulierungen ergeben sich da auch große Chancen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle ZuhörerInnen und an alle ZuseherInnen. Begleiten Sie uns weiter auf der Reise zur Mobilitätswende. Mit dieser Folge verabschieden wir uns jetzt auch in die Weihnachts- und Winterpause. Wir sehen uns und hören uns dann wieder im Jänner 2026 mit vielen spannenden neuen Themen und spannenden Gästen. Bis bald, wenn es wieder heißt What Goes On?